ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Mit wem hören Sie gerade gemeinsam, fragen wir den Autor und gehen auch ansonsten miteinander durchs Leben? Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt? Ganz klassisch, so wie das in den letzten Jahrzehnten üblich ist, also per Internet, Beziehungsportal. Oder waren Sie so verwegen und haben einander einfach mal angesprochen, auf der Arbeit, in einer Bar, in der Straßenbahn? Oder leben Sie vielleicht auch aus Überzeugung allein und wollen gar keine Beziehung und finden das auch vollkommen okay so? Wenn man das Buch unseres heutigen Gastes liest, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass viele Menschen das heute gar nicht mehr anstreben und auch gar nicht mehr aushalten, eine dauerhafte Beziehung. Sein Buch trägt den Titel Generation Dating Burnout, warum die Liebe scheitert, bevor sie beginnt. Herzlich willkommen, Michael Nast in Berlin. Hallo.
Hallo.
Kritiker schreiben, Michael Nast wurde mit Generation beziehungsunfähig zum Chronisten einer ganzen Gefühlsgeneration. 2016 hatte das Buch einen Nerv getroffen. Seine Bücher landen regelmäßig ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste. Seine Texte bewegen sehr viele Menschen. Seine Lesungen füllen Konzertsäle. Die Zeit nannte ihn einen Suchenden, der zu Suchenden spricht. Die Süddeutsche einen Single-Papst, wobei er das selbst, glaube ich, heute ein bisschen lustig findet. Sein gerade erschienenes Buch ist für Sie möglicherweise interessant, wenn Sie das Liebesverhalten ihrer Kinder und Enkel besser verstehen wollen, aber auch wenn sie vielleicht gerade mit 40, 50 oder 60 einen Neuanfang wagen und diese ganze Welt der Apps und der digitalen Liebesanbahnung nicht mehr verstehen. Herr Nast, erleben wir gerade eine große Krise der modernen Liebe?
Nee, also das ist ja, also, die Liebe ist ja nicht in der Krise. Also die Liebe hat sich nicht verändert, die Liebe ist die Liebe. Die Krise ist eigentlich, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Also in den letzten, also ich habe ja damals vor 10 Jahren dieses Generation beziehungsunfähig geschrieben und in diesen 10 Jahren hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Ich habe dann was losgetreten, leider. Der Mensch funktioniert immer so ein bisschen so, habe ich festgestellt, jetzt auch an der Arbeit, an diesem Buch, dass man, also ich war selber auch so lange, ja, dass man ja immer guckt, wenn man in einer bestimmten Situation ist, wer ist an dieser Situation schuld? Also man guckt gar nicht auf sich selbst, sondern man guckt immer. Also ich dachte immer, ich ziehe immer so sehr problematische Frauen an. Ja, ich habe da so eine Aura und ich ziehe die irgendwie an. Und das ist natürlich falsch, weil letztendlich habe ich die mir ausgesucht, weil ein Muster sozusagen meine Entscheidung getroffen hat, Verletzung der Vergangenheit. Und darum habe ich immer so ein bisschen sehr, sehr dramatische Beziehungen gehabt. Mhm. Genau, und wenn man dann jetzt an den Punkt kommt, dass man sagt, naja, also dieses neue Buch habe ich ja auch geschrieben, immer aus so einem, nein, einen Leidensdruck kann man es nicht nennen, eher so aus der Situation, ich habe ein Problem, für das ich keine Lösung finde. Und das war bei mir wirklich so, dass ich mich gedatet habe mit Frauen und festgestellt habe, ich habe, so schön die Dates auch waren, ja, nach ein paar Tagen gar keinen Impuls mehr gehabt, mich bei ihnen zu melden. Mhm. Woran kann das liegen? Und ich schreibe dann ein Buch halt drüber, das ist so meine Herangehensweise. Ja. Und da habe ich sozusagen mal die ganzen Aspekte, weil da sehr viel zusammenkommt, natürlich dann beleuchtet. Und habe natürlich, als ich dann diese ganzen Sachen, die so gescheitert sind, nebeneinander gelegt habe, dann auch natürlich nach Gemeinsamkeiten gesucht. Und ich habe natürlich eine gefunden. Und diese Gemeinsamkeit war ich. Und das muss man sich erstmal eingestehen und dann, dass man vielleicht auch mal auf sich guckt, ja? Weil so eine Sachen sind meistens Teamleistungen, also auch das Scheitern jeder Beziehung. Da ist nicht immer nur die eine Person schuld.
Dennoch schreiben Sie in dem Buch ja, die Menschen perfektionieren immer stärker Mittel, um sich nicht auf andere einlassen zu müssen.
Genau.
Die Evolution der Unverbindlichkeit, das ist eine Formulierung aus dem Buch. Was ist denn der Hauptgrund für diese Angst vor der Verbindlichkeit?
Na, das ist die Angst vor Verletzung. Also wir sind zum ersten Mal, ich glaube, es ist wirklich zum ersten Mal in der Geschichte eine Situation, in der Menschen so viele Affären, Beziehungen, Dates, aus denen auch gar nichts entsteht, haben wie nie zuvor. Früher hatten wir ja noch die Konvention und früher, weiß ich nicht, meine Eltern, die haben halt vielleicht drei Beziehungen im Leben gehabt oder so, ja. Und heute ist das so eine Verdichtung, ja, durch diese neuen, ist ja eine Freiheit, dass jeder mit jedem zusammenkommen kann, wir wirtschaftlich auch gleichberechtigter sind und so weiter. Und das ist dann, da sind wir anscheinend ein bisschen überfordert von dieser Freiheit und haben so über die letzten Jahre, also Jahrzehnte, viele Enttäuschungen und Verletzungen angesammelt. Und daraus sagt dann das Gehirn natürlich, wie ich will nicht mehr verletzt werden. Und da entsteht eine Bindungsangst. Und man schließt halt von vergangenen Erfahrungen auf zukünftige Erfahrungen. Mhm. Und das ist eigentlich auch, das ist eine These, die ich habe, also dieser Datingmarkt ist eigentlich von Bindungsängstlern übernommen worden. Und gerade was Sie davon meinten, Leute, die, sagen wir mal, 15 Jahre oder so in einer Beziehung waren und plötzlich da reingeworfen werden, da sieht man mal, wie, also die haben das ja viel verbindlicher erlebt, als die damals zusammengekommen sind. Die sind jetzt völlig auch überfordert von der Situation, wie die Leute sich alle verhalten. Ja? Und es ist halt sehr... Ah, Sie wollen. Ja. Ich will mal gleich losgehen, aber gut, dass Sie.
Wenn ich zwischendurch auch eine Frage stellen könnte, wäre das für die Hörer auch ganz schön. Dann könnte ich das so ein bisschen portionieren. Jetzt haben Sie vorhin so einen ganz wichtigen Begriff gesagt. Also der Dating-Markt. Das ist ja ein Markt, auf dem wir uns bewegen. Welche Rolle spielt das denn, was Sie da beschreiben, dass die Liebesanbahnung heute sehr unkompliziert per Internet stattfindet? Man könnte auch sagen, das hat die Menschen wählerischer, kritischer gemacht. Das hat sie dazu gebracht zu sagen: Na ja, ich suche noch nach etwas, was besser passt. Ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich als erstes bekomme.
Na, das ist schon krass. Ich gebe mich mit dem zufrieden, ist ja schon der falsche Ansatz. Ne? Also wenn man sagt, man muss mal gucken, was ist das Bedürfnis? Warum lädt man sich sowas runter? Weil man eine tiefgehende Bindung zu jemandem aufbauen will, eine Beziehung. Wenn ich aber dann anfange, wenn ich mich vielleicht schon mit jemandem treffe und dann immer noch weiter suche nach Profilen, ob sich vielleicht noch was Besseres ergibt, dann hat man diesen Plan schon verworfen, ohne es mitbekommen zu haben, weil man dann nicht mehr nach jemandem sucht, mit dem man eine tiefgehende Bindung aufbaut, sondern man sucht jemanden, mit dem sofort alles perfekt passt. Also es ist eigentlich ein Erlösungsmythos sozusagen, dem man da folgt. Und in dem Moment beherrscht man die oder bedient man eigentlich die Dating-App nicht mehr, sondern die bedient einen. Denn die Idee einer Dating-App ist ja betriebswirtschaftlich nicht unbedingt, dass man in eine Beziehung kommt, sondern die Zielgruppe, damit verdienen die ihr Geld, sind Singles. Und das muss man heute mitdenken. Man muss sich sagen, okay, da, wenn ich mich, also jetzt als Lösungsansatz, ich treffe mich mit einer Person und wenn das nicht passt, dann treffe ich mich mit der nächsten Person. Aber nicht mal dieses ganze parallele Daten oder parallel schon noch weiter gucken, damit sabotiert man das schon. Ja. Also da muss man auch das mitdenken.
Ja, wenn man so will, da ist das ja auch das Geschäftsmodell der Dating-App. Also die Dating-App möchte ja eigentlich gar nicht, dass wir schnell Erfolg haben und einen Partner, eine Partnerin finden. Die lebt ja davon, dass es Traffic gibt, dass Leute also ständig sich da aufhalten. Und wenn man so will, ist ja das auch das Geschäftsmodell der Dating-App. Jetzt haben Sie gesagt, es wird suggeriert, es gibt wohl die perfekte Person, die uns erlöst, möglicherweise, die da um die Ecke kommt. Was bedeutet das denn im Umkehrschluss für die Liebe, dass man vielleicht nicht davon ausgehen sollte, dass es die perfekte Person gibt, sondern dass man ja eine Beziehung entstehen lassen muss, dass man vielleicht auch erstmal arbeiten muss daran?
Genau. Und Arbeit, also Liebe ist Arbeit. Das erzählt immer schön was über unsere Gesellschaft, dass die Leute mal so zurückschrecken und sagen, oh Gott, Arbeit, das klingt so negativ. Naja, nee, Arbeit ist was sehr Positives. Nur wir verbinden in unserer Gesellschaft halt Arbeit vor allem mit Lohnarbeit. Und darum wird das als was Negatives wahrgenommen, wenn man vielleicht seinen Job auch nicht so mag. Aber Arbeit ist ja, das ist ja unser Nützlichkeit. Also wir wollen ja uns nützlich fühlen. Also Arbeit kann man ja in allen, also ist ja nicht gekoppelt an Lohnarbeit. Und darum, ich sehe, Arbeit ist immer sowas für mich. Also Liebe ist, Erich Fromm hat es mal gesagt, eher sowas wie ein Kunstwerk. Ja? Also dass man halt, an dem man halt arbeitet, an dem man jeden Tag sozusagen es immer weiter verfeinert, um etwas Schönes herzustellen. Aber Liebe muss halt täglich auch erobert werden. Ja? Also das Problem ist nur, dass Liebe, viele verwechseln, das habe ich auch lange gemacht, Verliebtheit mit Liebe. Und Liebe, bei Liebe hat man ja gleich diesen Eindruck, da ist die perfekte Person. Und sofort ist da dieser Rausch da. Das ist halt Verliebtheit. Und da sieht man die Person auch gar nicht. Da sieht man jemanden, der perfekt zu einem passt. Man sieht den Menschen nicht. Und erst wenn die Verliebtheit nachlässt, dann wird der Mensch sichtbar. Und den Fehler habe ich sehr oft gemacht in meinem Leben. Dann dachte ich, Moment mal, die ist ja gar nicht so, wir passen doch gar nicht zueinander, wie ich so angenommen habe. Sie hat sich ja total verändert. Aber eigentlich wird der Mensch sichtbar. Und ich habe das als was Negatives wahrgenommen. Aber dann fängt eigentlich erst die Chance auf Liebe an. Wenn man den Menschen sieht. Ne?
Ja, das, ja, Sie zitieren auch Erich Fromm, wo ich mich wundere, dass der das schon in den 50er, 60er, 70er Jahren diagnostiziert hat und schreiben konnte, obwohl der das Internet ja noch gar nicht kannte, also dass man an einer Beziehung arbeiten muss. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Rausch. Vielleicht würden ja auch viele, die Tinder oder andere Plattformen heute nutzen, auch gar nicht sagen, ich suche eine Beziehung. Möglicherweise suchen die ja nur den Nervenkitzel. Also, weil das ist ja auch spannend, drei neue Menschen oder mehr pro Woche kennenzulernen. Also wenn ich denn die Zeit und die Muße habe für so ein Hobby.
Na, wenn man das, genau, also wenn man das möchte, dafür sind eigentlich Dating-Apps insofern gut, man kann es ja reinschreiben. Man kann ja sagen, ich suche was Zwangloses. Das kann man ja so auch vorauswählen, ja. Oder ich suche eine Beziehung oder ich weiß noch nicht und so. Das kann man ja machen. Aber das ist, finde ich, ganz interessant. Ich glaube, viele Leute sind sich halt wirklich ihrer Bedürfnisse gar nicht bewusst. Die wissen gar nicht, warum sie eigentlich da unterwegs sind, warum sie sich daten. Ja, also die denken, also das habe ich auch, wie gesagt, lange gehabt, ich habe lange gedacht, dass ich eine Beziehung suche, eine Langzeitbeziehung, aber meine Muster haben ja meine Entscheidung getroffen. Also eigentlich hat mein Frauengeschmack war der meiner Bindungsangst. Also ich habe mich vor allem gedatet, um mich gegen eine Beziehung entscheiden zu können. Das bedeutet, mich haben vor allem Frauen interessiert, unbewusst natürlich, die möglichst viele Gegenargumente lieferten, mit denen es kompliziert werden konnte, weil meine Bindungsangst dann sagen konnte, Moment, der öffnest du dich ja, wirst du dich nie so weit öffnen, dass sie dich verletzen kann. Und so liefen meine Beziehungen ab. Ja, also das ist eigentlich... Das Muster ist, habe ich ja erst später erkannt.
Das war irgendwie von Anfang an da. Das ist sehr spannend. Also die Person, aus deren Perspektive dieses Buch geschrieben ist, ich sag mal die Ich-Person, die beschreibt ja sehr schonungslos die eigene Unfähigkeit, also sich festzulegen. Also das sind tatsächlich Sie. Also das ist nicht eine verdichtete Persona.
Nee, also es ist wirklich, also es ist sogar noch entdichtet, wenn man so will, weil ich bestimmte Erfahrungen natürlich durch diese unbewusste Auswahl, habe ich da Frauen auch wirklich auf verschiedene Personen dann gelegt im Buch, weil die Leserinnen wahrscheinlich auch gesagt hätten, das ist zu konstruiert, das kann doch nicht mit einer Frau alles passiert sein, aber das muss sich dann halt so aufteilen, ja. Thematisch. Aber es ist wirklich, also krass, also das ist sehr nah. Also ich habe auch, als ich das geschrieben habe, wirklich auch nochmal viel über mich gelernt. Also viel auch meines Liebeslebens wurde auch entzaubert. Also ich habe mich früher mal für einen totalen Romantiker gehalten, der unter den großen Gefühlen, da habe ich es nicht gemacht. Die Beziehung meiner Freunde war für mich eher so ein Arrangement. Mhm. Ja, man organisiert seinen Alltag und so wollte ich es nicht. Und jetzt, als ich dann das verstanden habe, dass ich habe halt Frauen gesucht, die zweifelten, um die ich kämpfen musste, weil ich halt so angelegt bin, also vom Bindungstyp, dass ich muss Liebe beweisen. Ja, und das kannst du natürlich nur machen mit Leuten, die sagen, ich zweifle. Und wenn eine Frau, also Frauen, bei denen gesagt haben, ich möchte mit dir zusammen sein, da habe ich damals mal gesagt, also da fehlt doch irgendwas. Aber aber es war einfach nur Verzweiflung, die gefehlt hat, ja. Weil ich brauchte immer diesen Kampf sozusagen. Ja. Fragt man sich natürlich, ja. Das muss ich noch kurz sagen, wenn man in einer Situation ist, in der man immer um die andere Person kämpft, dann das ist die Frage, ob daraus überhaupt auch in einer Beziehung muss ja auch eine Freundschaft entstehen, wenn das gleich auf so einer Gewinner-Verlierer-Eroberungssituation ist, dann geht es auch gar nicht um die Menschen. Ja. Also eigentlich, also mein Learning aus dieser Kenntnis ist, ich kämpfe nicht mehr um eine Frau. Es müssen beide wollen. Denn sonst stimmt schon irgendwas nicht. Ja.
Es fällt im Buch, und auch vorhin haben Sie es gesagt, immer wieder der Begriff Bindungsangst. Diese Bindungsangst haben Sie sich möglicherweise ja erworben in Ihrer Sozialisation. Das scheint mir der Kern, aus dem sich auch die ganzen anderen Verhaltensweisen ableiten. Haben Sie sich denn mal die Frage gestellt, woher denn die Bindungsangst bei Ihnen kommt und woher sie möglicherweise auch in weiten Teilen der Gesellschaft kommt?
Also bei mir war es konkret schon die Scheidung meiner Eltern. Ich hatte auch mal die These, dass eigentlich so eine Generation von Scheidungskindern auch ein Grund dafür ist, dass man sozusagen, dass wir in diesem Zustand jetzt sind, weil der viel auch gar nicht aufgearbeitet wurde, wurde halt angenommen und dann hat man halt weitergemacht. Und ich war ja sehr jung, ich war eine erste Klasse, als das war. Und ich habe das auch nicht so empfunden. Aber die Erfahrung war die, mein Vater war von 0 auf 100 weg. Ja, und dass ich einen Mensch, den ich liebe, plötzlich ohne Vorwarnung verschwinden kann, das ist die Prägung. Und so habe ich dann natürlich mir auch Frauen ausgesucht, unbewusst, Und habe dann natürlich dahingehend auch immer weitere schlechte Erfahrungen gemacht und bin auch zu einer schlechten Erfahrung geworden dadurch, weil diese Beziehungen natürlich auch nie funktioniert haben. Das waren ja ganz anstrengende Beziehungen, die ich da geführt habe. Genau, und so hat sich das immer mehr gesteigert. Und damals, das hatte ich von vergessen zu sagen, als ich Generation beziehungsunfähig schrieb, habe ich die ohne es zu wollen, die perfekte Ausrede formuliert. Denn plötzlich konnten alle sagen, naja, also wenn ich nicht wirklich interessiert bin, sage ich einfach, die ganze Generation ist beziehungsunfähig. Das ist ein Krankheitsbild, ja, eine Zeitgeistdiagnose. Und dann sind die, und da wurde viel debattiert. Das Buch war ja sehr erfolgreich, aber es wurde dem nichts entgegengesetzt. Und darum, sie meinten, Fromm hatte, die hat das alles in den 50ern schon gesehen, ja. Und das ist eine große Bewegung, in der wir uns befinden, ein Prozess, dem nichts entgegengesetzt wird. Es wird immer nur darüber gequatscht. Und ich glaube, daran liegt es, dass die Leute sagen, naja, ich gucke immer auf die anderen. Aber wir müssen auch mal auf uns selber gucken. Also es ist, wie gesagt, immer eine Teamleistung.
Ja, wir haben vorhin über den gesellschaftlichen Rahmen gesprochen. Jetzt trägt das neue Buch aber ja auch den Titel Generation Dating Burnout. Also der Burnout ist ja auch schon auch eine Diagnose. Welche Symptome machen denn diese Diagnose, wenn man sie gesellschaftlich stellt, aus?
Genau, also zum einen muss ich sagen, ich gehe mal kurz auf Generation. Also Generation bezieht sich jetzt nicht auf eine Altersspanne. Also das Generation bezieht sich wirklich jetzt auf die Zeit, in der wir uns befinden, weil das wirklich sich durch alle Alter zieht. Man muss halt nur bestimmte Zeit im Datingmarkt verbringen und Enttäuschung erlebt haben und dann kommt man an diesen Punkt. Wir befinden uns alle in dem Prozess. Und Burnout ist eine Diagnose. Es ist, bei Burnout denkt man immer, die Leute sind total fertig und das ist ja eine Form von depressiver Störung, eigentlich so ein Burnout, ja. Aber das ist wirklich ein anerkanntes Phänomen und das äußert sich bei mir jetzt nicht so, dass ich sage, ich leide total. Also ich bin ja als Single, ich fühle mich ja in meinem Single-Leben wohl. Also ich sehe aber wenn ich eine Frau sehe, die mir, sag ich mal, mein Typ ist, die wirklich sehr mein Typ ist, bei der ich von 2 Jahren gesagt hätte, ey, das ist die perfekte, mit der kann ich mir das vorstellen. Selbst bei diesen Frauen sage ich, ich sehe nur Probleme. Ich sehe, wir werden unser Leben verkomplizieren. Eigentlich wurde der Sinn bei mir des Datings, vom Dating entfernt. Es ging, also, und das ist krass. Also, und das ist ja Depression. Depression ist ja letztendlich, das ist eine Sinnlosigkeit, dass man gar keinen Sinn mehr drin sieht. Und ich sehe es aber für mich als Chance. Weil ich so jetzt, ich habe eigentlich sozusagen oft mich gar nicht, also bei Frauen, da ging es um eine Beziehung, da ging es vielleicht darum, um Sex zu haben, obwohl man dachte, man will eine Beziehung. Also man hat den Menschen gar nicht gesehen. Und das ist eigentlich die Chance, du machst mal eine Pause von ihnen sozusagen und da hat man mal eine Chance, sich als Mensch mal kennenzulernen. Ich glaube, das machen viele nicht. Ja. Hat mich einer gefragt, wie denn meine Ex-Freundin dazu stehen, wenn die manchmal so auftauchen in den Büchern, natürlich verfremdet. Und da sage ich, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu denen. Wahrscheinlich, weil keine Freundschaft in diesen Beziehungen entstanden ist. Weil es ging nie um die Menschen. Wir haben eigentlich immer gedatet, um irgendwas aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Und eigentlich haben wir haben was getriggert bei uns. Und unsere Störungen haben zueinander gepasst, aber wir haben nicht zueinander gepasst. Und darum hat das nicht funktioniert, weil wir auch nicht dran gearbeitet haben.
Sie beschreiben im Buch ja auch sozusagen, wie Ihre Bindungsangst, so formulieren Sie das, eigentlich für Sie immer die Entscheidungen trifft, welche Frauen Sie dann treffen. Nämlich, das sind immer Personen, mit denen im Prinzip eine Beziehung unmöglich ist. Um nochmal zurückzukommen zu diesen Erfahrungen in der Kindheit. Wie hängt das miteinander zusammen, dass Sie in der Kindheit erfahren haben, dass Ihr Papa plötzlich weg war, dass Sie Entscheidungskind sind und dass Beziehungen nicht geklappt haben? Will man dann sozusagen diese Situation in der Beziehung später dann immer noch mal nachspielen? Will man die lösen? Will man die heilen? Oder fühlt man sich möglicherweise auch merkwürdig wohl in einer solchen Situation der unmöglichen Beziehung dann später? Ist das vielleicht eine Erklärung auch?
Das ist, genau. Es ist das vertraute Unglück ist einem lieber als das Risiko, Glück einzugehen, sozusagen, oder neues Glück einzugehen. Das passiert alles unbewusst. Das muss man also immer noch dazu sagen, sind keine bewussten Entscheidungen. Aber es ist letztendlich, die Beziehung zu den Eltern ist die erste Beziehung, die man hat im Leben und die ahmt man nach, im Positiven und im Negativen, wenn man dann im Erwachsenenleben ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sozusagen dann, kann man daran arbeiten. Und wir sind eigentlich eine Gesellschaft, in der wir sagen, uns ist gesellschaftlich das alles sehr bewusst. Also auch diese seelische Erkrankung. Ich bin auch der Meinung, dass psychische und physische Gesundheit auf eine Stufe gehoben werden müssen. Das ist also, wie man zum Zahnarzt geht, sollte man vielleicht auch einmal prophylaktisch einmal im halben Jahr zum Psychologen gehen, der dann sagt, wer doch mal guckt, wie es läuft oder wie der Zustand ist. Oder ja, also weil, wenn man macht ja als Paar auch eine Paarberatung, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und eigentlich wäre es doch besser, mal den Anfängen zu wehren und einfach mal zu gucken, also wenn es gibt ja immer Konflikte. Hm. Nur oft kann man die nicht konstruktiv lösen. Hm. Ja, und dann verhakt man sich aneinander und regt sich 15 Jahre später immer noch über dieselben Dinge auf und an dem anderen. Und das ist, weiß ich nicht, dann sollte man vielleicht eine moderierte Paarberatung, ein moderiertes Gespräch, ohne dass es emotional wird, wäre da wahrscheinlich schon total hilfreich.
Und denken Sie, man kann dann damit die Frage aus diesem Muster, kann man, ja, aber denken Sie, man kann so aus diesem Muster ausbrechen, dass man sich distanziert, bewusst von anderen, um möglichst nicht nochmal so schlimm verletzt zu werden? Hilft da eine solche psychologische Beratung?
Ich denke schon, aber das ist ja erstmal nur die Erkenntnis dann. Ne? Also so ein Aha-Effekt macht aber viel aus. Also bei mir war es, also bei mir ist ja inzwischen, also ich habe es ja erzählt, also ich habe dann wirklich erkannt, für mich, als ich das erkannt habe, dass ich mal so kämpfe um die Frauen, dass es ungesund ist. Es ist ein ungesunder Anfang einer Beziehung, um jemanden kämpfen zu müssen. Also ich kämpfe jetzt nicht mehr. Aber das Problem ist, dass ich damit jetzt aber durch diese Erkenntnis jetzt nicht unbedingt ein sicherer Bindungstyp geworden bin, sondern ich habe mich eher seitwärts bewegt und bin jetzt ein anderer unsicherer Bindungstyp, und zwar ein Vermeider. Also ich bin ein Zweifler jetzt geworden. Und das ist, also das ist jetzt, also Erkenntnis ist eigentlich der kleinste Schritt. Der große Schritt ist das im Alltag oder im Leben dann anzuwenden. Ja.
Michael Nast ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Generation Dating Burnout, warum die Liebe scheitert, bevor sie beginnt. Susanne hat uns geschrieben über WhatsApp und sie spricht an, ja, wie die Menschen auf diesen Dating-Plattformen heute miteinander umgehen. Das beschreibt Michael Nast auch sehr eindringlich, finde ich, in seinem Buch, dass das oft sehr, sagen wir mal, unfreundlich ist und unverbindlich. Susanne fragt, warum wird nicht offen kommuniziert, dass man es sich anders überlegt hat, sondern ohne Erklärung blockiert? Herr Nast, ist es das, was man heute Ghosting nennt, oder liege ich da falsch?
Genau, das ist Ghosting. Also Ghosting ist eine Charakterschwäche. Also wenn man sagt, ich bin jetzt vielleicht doch nicht an der Frau interessiert oder ich habe vielleicht jemand anders, und dann ist man eigentlich so konfliktscheu, dass man sagt, ich möchte nicht, es ist mir egal, ich lösche die Person, sie ist mir egal. Und das sie kann mich dann auch nicht mehr erreichen und ich lasse die ahnungslos zurück. Ja, also eigentlich, man will ja so eine Situation mal klären, wenn sowas passiert. Man kann das ja klären. Aber die Leute sind so auf sich selbst bezogen, dass sie sagen, ich bin konfliktscheu und die andere Person ist nicht, also die beziehe ich gar nicht ein in meine Gedanken. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil ich habe mich immer mit dem Dating so beschäftigt und habe dann festgestellt, das ist ja nur ein Ausschnitt einer von Verhaltensweisen, die wir generell im Leben, in dieser Gesellschaft haben. Dieses Egoistische, dieses, ich gucke jede Situation, wo ist da mein Vorteil, was nutzt mir vielleicht die andere Person? Ja, so kommt man gut in dieser Gesellschaft durch, wird uns gesagt, so wird man erfolgreich, aber im Zwischenmenschlichen ist das tödlich. Und das hat sich leider, wir haben uns da anscheinend so gut angepasst, dass wir das jetzt auch in diesen Bereichen anwenden. Und das ist halt totaler Egoismus, totale Ich-Bezogenheit und die absolute Charakterschwäche. Eigentlich, wenn sowas passiert, sei froh, dass das passiert, denn damit hast du diesen Menschen kennengelernt und dann ist gar kein, dann brauchst du gar nichts mehr, also kein Interesse mehr haben. Aber das ist natürlich schwer. Man will ja immer verstehen, woran es liegt, und man gibt sich selber dann die Schuld schon dafür und guckt, sagt sich, was habe ich falsch gemacht? Man hat nichts falsch gemacht. Diese Person hat ein Problem mit sich selbst, ein ganz massives, sonst würde sie nicht so agieren. Ja. Und das muss man sich mal überlegen.
Ja.
Ja, ganz kurz. Die Leute haben das ja selber schon erlebt. Die Leute wurden ja auch schon mal verletzt oder geghostet. Und das diese Transferleistung kriegt man dann hin, zu sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, mir ging es dann schlecht danach, aber wenn ich es einer anderen Person antue, sehe ich nur, dass ich vielleicht ein unangenehmes, nicht mal ein Gespräch, wahrscheinlich einen WhatsApp-Kontakt kurz mal hätte, Also das ist eigentlich ganz schlimm.
Man entzieht sich ja dadurch jeglicher Diskussion, auch jeglicher Verantwortung für sein Handeln. Also als ich das Buch gelesen habe und von Ihren Ghosting-Beispielen auch gelesen habe, habe ich auch so gedacht, das ist so ein Kleinkindverhalten. Also man verschließt die Augen und rennt einfach weg und ist ja egal, was ich da möglicherweise angefangen habe.
Genau, also das ist... Das ist so, der Datingmarkt, da stehen wir, finde ich, alle in einer Beziehung zueinander. Denn wenn ich eine Frau verletze, dann schreibe ich da auch mit dieser Enttäuschung und Erfahrung, und die wird dann sich auch ein bisschen anders verhalten beim nächsten Mann, mit dem sie trifft. Ja, und so ist eigentlich jeder mit jedem so ein bisschen verbunden. Also wir sind in so einer Beziehung zueinander, aber in einer dysfunktionalen, auf diesem Datingmarkt. Und da kann man sich ja mal fragen, wenn man da reingeht, ob man das vielleicht verbessert, was man da vorgefunden hat. Aber die meisten entscheiden sich halt dafür, nur sich selbst zu sehen. Wenn man nur sich selbst sieht, dann kann man die andere Person ja nicht sehen. Mhm. Aber dann ist man auch nicht bereit für eine Beziehung. Mhm. Das muss man vielleicht auch noch sehen.
Ja. Da verweisen Sie im Buch ja auch interessanterweise auf die Stoiker. Also, dass Handeln, sagen wir mal, nicht immer nur die eigenen Emotionen im Sinne hat, sondern dass man auch immer ans Ganze denkt und immer dran denken sollte, wie beeinflusse ich durch meinen kleinen Beitrag möglicherweise das ganze Geflecht, das ganze Netzwerk.
So ein wertvoller Gedanke, ja. Also ich finde wie das menschliche Wesen, wie wir eigentlich mit der Natur oder mit der Welt umgehen sollten und miteinander, wurde alles in der Antike schon gesagt. Das wurde alles schon gesagt, wurde alles schon durchschaut, ja. Aber es ist halt so, dass die Stoiker sind eine interessante Sache, weil man letztendlich das ist ja heute auch Achtsamkeit und so, und das sind ganz große Begriffe, nur die werden oft, gerade in dieser ganzen Motivationstrainer-Management-Literatur, sehr, ich sag mal, kapitalistisch interpretiert.
Oder selbstoptimierungsmäßig. Also
genau, ich bin auf meinem Weg, ich lasse mich davon nicht abhalten, von niemandem und so weiter. Und das ist nur ein Aspekt, der dann rausgepickt wird, weil der in unser System halt gerade passt, ja, dass man erfolgreich ist, ja, im Leben. Aber was Sie gesagt haben, ist, die Stoiker haben das halt in der Gesamtheit gesehen. Also die haben gesagt, das ist wie so ein Gewebe, und wenn ich das berühre oder wenn ich das mit jeder Entscheidung, die ich treffe, verändere ich dieses Gewebe, dieses Geflecht aus Beziehungen und Verbindungen. Und da muss ich immer entscheiden oder muss ich immer überlegen, ist das, wird meine Entscheidung positiv oder negativ dieses Geflecht verändern? Und das ist so ein wertvoller Gedanke. Mhm. Wenn man das mal mitdenkt, ja, also dann ist die Welt eine andere.
Ja, also wir können auch bei der Liebe von den Stoikern
auch die
lernen.
Dating-Welt.
Ja, auch in der Dating-Welt. Gerd hat uns geschrieben über WhatsApp. Ich lese das mal vor. Jeder Versuch, eine Beziehung aufzubauen, ist mit Anstrengungen verbunden. Insbesondere sich selbst zu reflektieren und eine gewisse Bereitschaft zur Veränderung mitzubringen, ohne sich aufzugeben. Führt dieser Input von Kraft und Energie nicht zum Erfolg, bleibt Mann, Frau frustriert und erschöpft zurück. Wenn dies häufiger passiert, ist es doch kein Wunder, dass die Bereitschaft, sich für einen Beziehungsaufbau einzusetzen, abnimmt. Wie sieht Michael Nast das? Fragt Gerd.
Genauso wie Gerd. Also es ist ja es ist eine Ansammlung von Enttäuschung, die dann am Ende, genau, eigentlich in der Bindungsangst, das ist Bindungsangst schon, wenn man sagt, ich sehe, dass das wird nur Dramen oder Kompliziertheiten oder Verletzungen mit sich bringen. Ja? Und es ist letztendlich, eigentlich sind wir in der Zeit, man muss immer sagen, eine Beziehung einzugehen, das ist wirklich eine Herausforderung, der man sich stellen wollen muss. Ja, man muss sagen, das ist jetzt die Sache. Also ich weiß nicht, das hat einmal so eine amerikanische Influencerin, hat mal einen schönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, viele Leute begeben sich in Beziehungen, ohne zu wissen, was eigentlich Liebe ist oder wie das eigentlich funktioniert. Und das ist grob fahrlässig. Und das stimmt. Hm. Und die Leute... Eigentlich, also im besten Fall hat jeder mit sich selbst, ist so weit im Reinen, damit, bevor man eigentlich die Verantwortung für einen anderen Menschen in einer Beziehung übernimmt. Denn das ist ja eine Verantwortung. Auch bei jedem Date hat man eine Verantwortung für die andere Person. Mhm. Denn man kann diese Person verletzen. Und dessen sollte man sich eigentlich bewusst sein. Aber sind sich halt viele nicht bewusst, weil man nur die Schuld woanders suchen. Und eigentlich müssten Beziehungen, also ist ja auch Quatsch jetzt zu sagen, alle erstmal eine Therapie machen und dann eine Beziehung.
Vor allen Dingen gibt es ja auch nicht
genügend Therapeuten. Keiner mehr eine Beziehung kommen. Ja. Genau, also es müsste schon, aber ich glaube, es reicht schon, weil sich das bewusst zu machen.
Ja.
Also wenn jemand konfliktscheu ist oder wenn jemand vielleicht auch, weiß ich nicht, ADHS hat oder sowas, ja, da muss man, das muss man einfach wissen. Viele Leute sagen das nicht, also oder sind sich dessen gar nicht bewusst. Und dann kann man damit ja gar nicht umgehen. Ich war mit einer Frau zusammen, die war 11 Jahre mit einem Narzissten zusammen davor. Und die hat natürlich diese Erfahrung, die sie mit dem Typen erlebt hat, dann auch auf mich gelegt, weil die Beziehung gar nicht aufgearbeitet hat mit ihm. Darum hat unsere dann später auch nicht geklappt. Und wenn ich einmal war so eine Situation, da habe ich ihr Handy mal genommen, weil ich da irgendwas, weiß ich nicht, online mal gucken wollte. Und die hat mir das weggerissen, weil sie dachte, ich will sie ausspionieren, weil er so war, ja. Aber sie hat mir so viel im Vorfeld erzählt, dass ich das jetzt nicht als Verletzung wahrgenommen habe, weil ich natürlich wusste, die meint gar nicht mich damit. Ja. Und so eine Sache, ja, wenn man das weiß, kann man damit umgehen. Ja. Aber oft wissen es die Leute nicht. Also,
ja. Und auch diese Person ist schon. Ja, auch diese Person wird sich tragischerweise möglicherweise auch in einem Muster befinden und auch immer wieder diese Personen, diese Narzissten aus Gründen ausgesucht haben. Auch, wir wissen es nicht, um irgendwas zu heilen, weil sich das aus irgendeinem Grund für sie geborgen anfühlt. Ne? Und dann wäre es auch wichtig, dass sie ausbricht. Jetzt haben wir über Therapie gesprochen. Inge hat uns geschrieben, wäre denn nicht auch eine Lösung, dass man sich, statt jetzt eine Therapie zu machen, einfach mal von diesen sogenannten Dating-Apps verabschiedet? Das ist der ganz praktische Vorschlag von Inge. Und ich weiß, im Buch beschreiben Sie auch, glaube ich, mehrere Anläufe, wo Sie sagen, Sie haben alles vom Handy gelöscht von diesen Apps. Aber dann sind Sie irgendwann zurückgekehrt. Also ist dieses, sich mal von den Dating-Apps verabschieden, ist das nicht eine gute Lösung möglicherweise?
Also ich habe es für mich so beschlossen. Also ich mach das nicht, weil ich will wirklich eine Person in der Unmittelbarkeit kennenlernen. Also gleich mehrere Facetten und nicht ein Foto, was wahrscheinlich noch irgendwie retuschiert wurde oder so oder ein Filter drauf liegen. Und es ist noch ganz anders. Also ich habe das oft festgestellt, dass sich Frauen wirklich mich begeistert haben, die hätte ich nie bei einer Dating-App nach rechts gewischt. Also positiv gewischt sozusagen. Und das darum lieber in der Wirklichkeit. Das Problem liegt ein bisschen woanders. Also was ich ganz am Anfang meinte, ist, man muss gewisse Sachen mitdenken. Also zum Beispiel, dass eine Dating-App ja auch ein Wirtschaftsunternehmen ist und an Singles als Zielgruppe interessiert ist. Wenn man das, also man muss eigentlich eine Dating-App richtig benutzen, das Tool. Und was ist der Nutzen einer Dating-App? Man lernt Leute kennen, die man im Leben so nicht also auf den Laufwegen oder was im Alltag nicht kennenlernen würde. Die Range ist halt viel größer. Und das ist es. Und dann trifft man dann eine Person und dann macht man die aus. Bis man, wenn es nicht klappt, vielleicht nochmal aktiviert und mit der nächsten ausmacht. Aber man muss immer aufpassen, wie man es benutzt. Denn die Dating-Apps sind nicht das Problem. Das Problem sind die Leute, die es bedienen. Das ist wie, man sagt auch, die Liebe ist in der Krise. Hatten wir am Anfang schon. Nee, die Liebe ist nicht in der Krise. Die Krise ist, wie wir uns verhalten zueinander, wie wir uns verletzen und das Liebe nennen. Und das ist halt falsch. Im Liebesleben der meisten entsteht ja keine Liebe. Ja.
Michael Nast ist heute unser Gast. Nochmal der Buchtitel Generation Dating Burnout, warum die Liebe scheitert, bevor sie beginnt. Der Untertitel. Wir hören mal noch eine nächste Frage.
Was kann der Autor sagen zur Limerenz? Das ist quasi eine pathologische Ausformung der Liebe.
Ja, Limerenz, habe ich gerade auch mal nachgeschlagen, ist also ein Zustand romantischer Besessenheit, kann man das vielleicht so nennen. Was sagen Sie zu diesem Zustand? So ein bisschen angedeutet haben Sie ihn ja mal, vorhin schon mal.
Da war ich mittendrin. Also das war praktisch mein Element in dieser Zeit als Beziehungstyp, als ängstlicher Bindungstyp, genau. Und wenn man sowas hat, dann ist auf jeden Fall eine ganz krasse Verletzung in der Vergangenheit, die man aufarbeitet oder versucht aufzuarbeiten damit, was natürlich nicht funktioniert. Also mir war wichtig immer Frauen, also oft waren es immer, die unglücklich Vergebenen hatten es mir angetan, sagen wir mal so, die wirklich so, sagen wir mal, in unerfüllten Beziehungen waren, die eigentlich raus wollten und dann schon ihre Fühler so ausgestreckt haben oder die unglücklich auch im Leben waren oder so. Und ich hatte da wirklich gesagt, ey, das sind die großen Gefühle, die uns da verbinden. Ich bin der absolute Romantiker. Und es war eine Obsession. Wenn man überlegt, Verliebtheit ist ein psychotischer Zustand. Ja, also die Leute dürfen eigentlich ja nicht wissen, also wenn die wüssten, wie man sich da verhält, wie man denkt, wenn man verliebt ist, also unglücklich verliebt ist vor allem, was man sich da für Ideen überlegt, wie man diese Frau dann kriegt, das ist alles nicht gesund. Und das ist genau das, aber das Schöne ist, diesen Begriff kann ich noch gar nicht, liebe Renz. Mhm. Genau, also ich war auf jeden Fall da voll drin.
Ja, und die Evolution hat uns ja, habe ich mir so überlegt, ja diesen Zustand auch aus Gründen mitgegeben. Also wahrscheinlich braucht es auch diesen Zustand der Verliebtheit, damit wir sozusagen die ganz starke Motivation haben, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Ne? Nur wenn man diesen Zustand dann dauerhaft sucht, dann wird es problematisch.
Ja, nee, also es geht gar nicht um eine Beziehung aufzubauen. Also evolutionsmäßig geht es um Sex. Es geht auch um Vermehrung. Verliebtheit, das ist ja das Krasse, das ist ja wirklich ein, da denkt man ja nicht an die Zukunft oder so. Da lebt man ganz krass im Augenblick in diesem Rausch. Es geht darum, man findet jemanden, mit dem kann man nachkommen, zeugen, ohne zu zweifeln, ohne irgendwas zu machen. Und dafür ist Verliebtheit da. Und Liebe ist dann praktisch jemand, mit dem man, also wie ich definiere Liebe für mich so, ich eine gemeinsame Heimat sich aufzubauen. Und das ist nicht ganz so aufregend wie Verliebtheit, wo die Endorphine sprudeln sozusagen, ja. Aber das ist, finde ich, auch mal interessant gesellschaftlich. Wir sind ja sehr auf so diese Reizüberflutung konditioniert. Weil wir sollen ja als Konsumenten immer wieder jedem Reiz nachgehen, immer neue Sachen kaufen. Und eigentlich ist Verliebtheit ja die perfekte Liebesform sozusagen dafür, weil das ist ja auch absolute Reizüberflutung. Mhm. Und inzwischen sind wir schon so weit, dass die Bindungsangst so krass ist, dass die Leute sich ja schon oft gar nicht mehr verlieben, weil sie Angst haben, verletzt zu werden. Mhm. Also das ist...
Ja. Dazu passt das, was Hiltrud uns geschrieben hat. Sie schreibt, ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, sinkt. Haben Sie auch das Gefühl, sind Sie auch der Meinung, dass das Hin- und Wegdenken in der Gesellschaft wächst? Ich sehe es, dass bei Bestellungen im Onlinehandel das Retourenverhalten extrem ist, gefällt nicht, also wieder zurück und irgendwie alles anonym. Scheitern viele Treffen durch Dating-Apps auch deshalb, schreibt Hiltrud.
Naja, weil letztendlich ist es so, das ist die Überforderung der Auswahl, also der vermeintlich großen Auswahl, wenn man eine Dating-App hat und dann, also in Berlin ist es, also vielleicht bei ihm muss man halt ein paar Kilometer mehr eingeben, aber in Berlin ist ein Pool von Menschen, die alle vermeintlich besser passen könnten eventuell, und das überfordert einen natürlich, wenn man damit nicht umgehen kann, und damit kann der Mensch an sich nicht umgehen. Man muss sich da wirklich fokussieren. Goethe hat mal gesagt, super Sache, er hat gesagt, alles, was ich mache, muss ich in dem Moment tun, als wäre es das Wichtigste in dem Moment auf der Welt. Hm. Und das ist so geil, ja, also das ist absoluter Fokus, ob ich koche oder ob ich mich auf eine Person konzentriere, das ist so, also müssen wir einfach ein bisschen mehr Goethe wieder lesen, der hat da schon ein paar Sachen gewusst, die auch dem menschlichen Wissen sehr entsprechen. Aber das ist, es ist immer der Umgang. Also wir lernen, das ist es so, wir kennen die Funktionalitäten dieser ganzen Sachen, Dating-Apps, auch das Internet, das können auch viele nicht bedienen, ja, die kennen die Funktionalitäten, aber wissen nicht, wie man es umsichtig bedient. Das lernen wir nicht. Das müsste uns vielleicht beigebracht werden, also damit wir umsichtig und bewusst mit diesen technischen Möglichkeiten umgehen. Denn so wie wir es benutzen, ist es kein Fortschritt.
Wir hören eine nächste Frage.
Wir machen daraus, wie wir es benutzen, ist der Fortschritt, ja?
Ja.
Und das machen viele nicht.
Ja, guter Punkt. Wir hören eine nächste Frage.
In jüngeren Jahren habe ich mich von gesellschaftlichen Zwängen verbiegen lassen. Wenn von Eltern, Verwandten und Freunden gesagt wurde, was, du hast noch keinen Freund? Heute weiß ich, dass ich selber der Schlüssel zu meinem Glück bin. Auf Enttäuschungen, Verletzungen, Kompromisse kann ich gern verzichten, da habe ich keine Lust drauf. Zu jeder Zeit tun zu können, was mir selber gefällt oder wichtig ist, ohne mir von jemandem anderen reinreden zu lassen, das ist unbezahlbar. Der Datingmarkt ist durchaus interessant, aber nur noch in Sack im Acht für mich. Aktien steigen immer.
Ja, wie reagieren Sie?
Genau, also auf der einen Seite, das stimmt. Also ich glaube, das schreibe ich auch im Buch, die eigentliche Krise der Liebe ist eigentlich, dass viele Beziehungen aus falschen Gründen eingegangen werden, ja, indem man Druck eigentlich kriegt, wie bei Ihnen halt, also damals, also von Freunden, Familie, wann wird's denn nur endlich was? Das kennt jeder Single, ne? Also diese Fragen, das sind vor allem kommen diese Sachen meistens von Leuten, die sind gar nicht in so tollen Beziehungen, ja, die immer über Beziehungsprobleme reden und dann fragen sie mal, und wann ist es denn bei dir so weit? Ja, also abschreckende Beispiele, das ist Und dieser Ansatz zu sagen, ich komme in eine Beziehung nur, um in eine Beziehung zu gehen aus der Konvention heraus, ist ein falscher Ansatz. Oder das ist ja, sind ja alles Sachen, da geht man aus Angst eigentlich rein. Ja, Angst allein zu sein, Angst den Konventionen nicht zu entsprechen, Angst irgendwelchen, also dass man übrig bleibt oder so. Und das sollte nicht der Einstieg in eine Beziehung sein. Also das ist, missversteht man auch, warum die vielleicht scheitert später. Die Frage ist jetzt die, also das, was Sie, also Sie klingen jetzt sehr, also schon ein sehr überzeugter Single, also das, Sie haben sich dafür entschieden, ich bin jetzt Single, weil ich diese Kompliziertheiten nicht mehr möchte. Und okay, also das bin ich zum Beispiel nicht. Also ich sage, wenn ich, also ich kann das wirklich als eine Bereicherung sehen, nur das ist schwierig. Ja, also das gibt's ja, die großen Diskussionen gerade, dass, also es gibt eine Studie darüber, dass das in einer Beziehung, dass die Lebensqualität von Frauen abnimmt durch den Mann, während die Lebensqualität des Mannes durch die Frau zunimmt. Also die Frauen haben nur die Männer haben eigentlich was davon. Und da gibt es natürlich jetzt so Entwicklungen, ne, durch diese Studie, weil also es ist wirklich eine repräsentative Studie, dass dann Leute sagen, naja, also jetzt nächstes Mal entweder gar keine oder vielleicht eine lesbische Beziehung und so weiter. Und wozu brauchen wir Männer überhaupt noch und so weiter, ja. Finde ich insofern ein bisschen gefährlich, weil man dann Männern abspricht, sich nicht weiterentwickeln zu können. Und die Chance sollte man den Leuten schon geben, aber vielleicht vor der Beziehung. Und die Männer, aber viele Männer müssen sich dessen auch bewusst sein. Ne? Früher war es für Männer wirklich einfacher, mit Frauen zusammenzukommen, weil Frauen in der Hierarchie weiter unten waren in der Gesellschaft. Und das ist jetzt mehr auf Augenhöhe. Und Frauen achten auf andere Sachen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das ist, Sie achten halt auf andere Sachen. Sie gucken nicht, ob da jemand ist, der Sie wirtschaftlich also noch irgendwie trägt oder so, denn wir sind finanziell gleichberechtigter und da guckt man halt auf andere Sachen. Ja? Und das, da ist gerade bei vielen jungen Männern ist da eine richtige Verzweiflung, weil die keine Frauen mehr kriegen.
Ja.
Keine Frauen verliebt sich mehr in die. Das ist ein ganz großes gesellschaftliches Ding.
Also Menschen sind kritischer geworden, wobei ich bei manchen Beispielen in
das ist
Buch,
eine Weiterentwicklung.
Ja, also ich aber muss das schon manchmal, aber ich muss schon manchmal schlucken. Da schreiben Sie von einer Bekannten, die Ihnen erzählt, dass sie ja gerade ein Kind mit einem Mann zusammen bekommen hat, dass sie aber alles andere als sicher ist, dass das jetzt eine dauerhafte Beziehung ist. Da wird man schon nachdenklich, wenn man solche Geschichten hört, oder?
Na gut, da musste ich auch schlucken in dem Moment, als ich das gehört habe. Aber was sie noch sagt, ist, dass sie sagt, sie hat jetzt nicht danach geguckt, ob er jetzt der total tollste Typ für sie ist. Moment, ich muss mal kurz. Entschuldigung. Sondern sie hat geguckt, ob er ein guter Vater wäre für das Kind. Jetzt ist die Frage, aber das ist so die einzige Angst oder Panik, die ich noch nachvollziehen kann, um in eine Beziehung zu gehen, und zwar Torschusspanik. Weil das wirklich eine biologische Grenze ist. Das war bei ihr halt der Fall. So, ja. Und ist natürlich unfair ihm gegenüber, dass er das natürlich nicht weiß. Aber sie weiß halt, was sie will. Ne? Also das hat sie formuliert. Viele wissen es ja gar nicht. Vielleicht ist das noch das am meisten erklärbare oder so. Ne? Also dass man sagt, okay.
Wir hören eine nächste Frage. Ja, eine nächste Frage. Okay.
Ja, ich möchte gern von dem Autor mal wissen, wie aus diesen Datings feste Beziehungen entstehen können und ob sie überhaupt entstehen.
Manchmal passiert das schon, oder?
Sagen Sie mir erst mal, bevor ich...
Ja, meine Meinung ist jetzt nicht super wichtig, aber ich habe schon die Beobachtung gemacht, in manchen Fällen entsteht ja auch schon mal was Dauerhaftes, wenn man sich so im Bekanntenkreis umhört. Oder wie sehen Sie es? Kann aus diesen Dating-Apps gar keine dauerhafte Beziehung entstehen?
Doch, kann, natürlich. Ja, also es gibt, also meine Nichte zum Beispiel, die hat über Tinder jemanden kennengelernt, die haben jetzt ein Kind zusammen und so weiter. Und ich sage immer, Sophie hat diese App richtig benutzt. Das ist das, was ich meinte. Viele benutzen sie halt nicht richtig. Ne? Also viele können das nicht. Die kennen nur die Funktionalitäten. Und die gucken, ich treffe mich mit einer Frau und dann kommt aber schon eine Push-Mitteilung, da wäre doch noch jemand für dich, guck doch mal das Profil an. Tja. Und wenn man dann raufklickt, dann bedient die Dating-App mich und nicht mehr ich sie. Und das muss man halt immer mitdenken. Ne? Das ist eine Herausforderung. Aber natürlich ist das möglich. Ich glaube aber, früher war es so, dass viele, auch lange Beziehungen waren ja früher oder heute, viele, die sind ja nicht glücklich. Die sind, das ist eher so ein Arrangement, das hatte ich schon gesagt vorhin, so ein organisiertes Alltags oder man kümmert sich um Kinder und so weiter. Aber eigentlich ist man nicht wirklich glücklich. Und weil es keine gesunden Beziehungen sind. Und früher war das noch schlimmer, da waren viele wirklich ungesunde Beziehungen. Und heute kann man sich sagen, wollen wir eine gesunde Beziehung führen? Und die Dame vorhin, die gesagt hat, ja, ich will keine Kompliziertheiten, die hat gesagt, ich möchte keine ungesunde Beziehung mit einem Mann führen. Ich will nicht eine Beziehung führen, um eine Beziehung zu führen. Ich will, und das ist meine Meinung, ich will zuerst den Menschen sehen, mit dem dann eine Beziehung entstehen kann. Viele sehen zuerst den Zustand und das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Also erstmal, es geht nicht um Beziehung, es geht um Verbindung sozusagen. Ja. Ich sage zum Beispiel, also wenn ich mich date, das ist jetzt ein bisschen provokant, ich sage, ich will zum Beispiel auch gar nicht wissen, was die beruflich macht, die Dame, mit der ich mich da treffe, denn es interessiert mich nicht. Mich interessiert, worüber sie lacht, worüber sie nachdenkt, was sie zum Weinen bringt, wer sie als Mensch ist. Und das ist, so sollte man daten. Ich will die Welt durch deine Augen sehen und gucken, ob mir gefällt, was ich da sehe. Und viele, und ich habe jahrelang gedatet nach dem Motto, ich muss mal auch ein bisschen zeigen, wer ich bin. Und also so, als würde man sich so verkaufen, da sind wir wieder beim Markt. Mhm. Ne? Und darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, die Frage ist doch, da ist ein Mensch, möchte ich mit dem möchte ich mein Leben teilen.
Ja, aber Sie müssen erstmal in die Situation kommen, dass Sie sich für sowas interessieren, weil Sie schreiben ja auch, dass diese Apps dazu verführen, wirklich nur nach den Fotos zu gehen. Also dass man sehr, sehr schnell bei der Hand ist und ein Foto sieht, wegwischt, nächste und sich 20 weitere anguckt und wirklich sehr, sehr oberflächlich es dazu geht. Das beobachten Sie auch bei sich selber und ärgern sich fast ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, selber über Ihr Verhalten, dass Sie dann nur erstmal nach diesen Fotos gehen, von denen man ja auch nicht weiß, inwieweit sie der Realität entsprechen.
Ich werde auf Dating-Apps zu einem Menschen, den ich nicht mag. Kann ich ganz klar so sagen. Also ein oberflächlicher Mensch, der, was passiert unbewusst mit mir, wenn ich 100 Frauen wegwerfe? Also über dieses Swipen, über dieses Wegwischen. Da passiert doch was mit mir. Das ist doch, die werden doch immer austauschbarer dann irgendwie im Kopf. Es ist ja nur noch irgendwie ein kleiner Ego-Push. Jedes Match wird dann vielleicht eher ein Ego-Push, als dass man eine Möglichkeit sieht, in eine Beziehung zu kommen. Weil die Sehnsucht ist da verführerischer als die Umsetzung, weil die Umsetzung immer mit Einschränkungen verbunden ist. Ich glaube, ich habe mich mit jüngeren Leuten noch unterhalten. Die sind auch aus ganz anderen Gründen auf Dating-Apps. Ich habe mit einem Typen gesprochen, der erzählt, er ist Fotograf. Und der hat gesagt, ich gucke halt, wie gut meine Fotos sind, dass ich von mir, damit ich, also ich gucke, wie viele Matches das sind. Ich habe 1200 Frauen haben mich jetzt angefragt.
Im Sinne der Produktoptimierung, also, wie bei eBay, ne?
Absolut. Ja. Und vor allem ein Business auch. Also das ist eigentlich sein Business sozusagen auf dem Kopf.
Ja.
Also das meine ich. Also viele wissen oft gar nicht, warum, ist jetzt schon konkret wahrscheinlich, aber wissen gar nicht, warum sie eigentlich sich daten, warum sie da überhaupt sind.
Ja.
Ja, und eine oft schöne, ist es halt Aufarbeitung.
Ja. Also. Wir haben eine schöne Zuschrift von Heinz-Leo Latourelle. Er schreibt, nach meiner Wahrnehmung beginnt jede Beziehung mit einem Betrug oder einer Lüge. Sich verlieben heißt doch noch gut weiter, dass die andere Person meinem Bild, meiner Vorstellung entspricht, dass ich von einem potenziellen Partner habe. Die Rolle der Hormone spielt eine wichtige Rolle. Eine Verliebte oder ein Verliebter neigt im Übrigen dazu, sich zu verbiegen, das heißt, deren Bild anzupassen, um die oder den nicht zu verlieren. Ich schüttel mich immer, schreibt Heinz-Leo Latourelle, wenn Menschen ein bestimmtes Datum nennen, an dem sie sich kennengelernt haben. Meine persönliche Antwort auf die Frage ist, wann habt ihr euch kennengelernt? 15 Jahre nach unserer Hochzeit.
Ja.
Ist da was dran, Herr Nast?
Oh, definitiv. Also er ist mal ein sehr schöner Name. Darum haben Sie ihn auch wahrscheinlich zweimal ausgesprochen. Sehr, 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 sehr wohlklingender Name. Das ist genau richtig. Also man muss sehen, also Verliebtheit ist ein empathieloser Zustand. Weil das bedeutet, ich sehe nicht die Person. Ich sehe nur jemanden, der perfekt zu mir passt. Aber das hat nichts mit der Person zu tun. Und die kommt erst später, was Sie sagen, also 15 Jahre später nicht, aber die kommt, wenn die Verliebtheitsphase ausläuft, dann sieht man plötzlich die ganzen Eigenheiten, dann sieht man den Menschen, ne? Eigenheiten, die Neurosen. Dann sieht man mehr vom Menschen. Nicht den Ganzen, aber immer mehr. Und was einem auch nicht gefällt vielleicht, ja. Und dann muss man sich entscheiden, will ich mit dieser Person trotzdem zusammen sein? Und diese Entscheidung ist ein großer Teil von Liebe. Mhm. Denn Verliebtheit, da muss man sich nicht entscheiden. Das passiert einfach, ja. Aber die Liebe ist dann die Entscheidung danach. Und dann, denn da wird es kompliziert. Mit der Liebe wird es kompliziert. Und darum muss man die auch täglich pflegen. Also diese Heimat sich gemeinsam schaffen, ja. Ist eigentlich ein so schöner Gedanke. Aber interessant übrigens auch, das ist jetzt ein kleiner Sprung, viele Singles, das habe ich auch lange gemacht, wenn man so Single ist, hat man ja so seine Vorstellung. Also dann macht man sich vielleicht so eine innere Liste, wie dann die Traumperson dann so aussehen soll. Und die wird immer detaillierter, je länger man Single vielleicht ist, ja. Und das ist, davon muss man sich frei machen, das wissen viele nicht. Ja, also man, weil das ist auch eine Methode der Bindungsangst, weil die Person, jeder Abweichung entscheidet dann schon gegen die Person. Und letztendlich haben beide vielleicht diese Listen, dann sind diese zwei Menschen. Und sich davon frei zu machen, wie, also eigentlich ist es ja so, ich habe mein Leben und wie passt denn diese Person zu diesem Leben? Mhm. Wie ergänzt sie jetzt? Und das ist der falsche Ansatz. Mhm. Und ich finde die Idee super, zu sagen, wir sind zwei Personen und wir mit unseren Geschichten, aber wir kreieren gemeinsam was Drittes. Und somit kann man im Kopf vielleicht auch mal diese ganze Vorstellung mal wegschieben. Das meinte ich damit, ja. Es gibt ja Leute vielleicht, die auch noch sagen, naja, meine, die neue, die muss das und das Geld verdienen, die muss den Beruf haben. Macht euch mal davon frei. Ja, also das ist, es geht um das, was wir gemeinsam schaffen als neue Kreation und nicht als irgendwelche alten Entwürfe, die jahrzehntelang in uns da mit uns nur zu tun haben. Also,
Herr Nass, die Zeit hat Sie einen Suchenden genannt, der zu Suchenden spricht. Darf ich zum Schluss, zum Ausblick noch fragen, wie ist denn momentan der Status? Sind Sie noch weiterhin ein Suchender? Haben Sie im Moment die Dating-Apps auf dem Handy drauf oder haben Sie im Moment einen Zustand gefunden, in dem Sie in einer Beziehung sind?
Nein. Also ich bin tatsächlich immer noch da. Trotz der ganzen Erkenntnisse bin ich nicht, also ich spüre wirklich einen inneren Widerstand immer noch sehr. Also selbst wenn die Frau mir sehr gut gefällt, ich habe sie mir ein bisschen zurechtgelegt. Also ich müsste mich wirklich richtig verlieben, weil ich es muss viel passieren, um jemanden in mein Leben nochmal zu lassen, weil ich fühle mich wirklich wohl in diesem Leben und ich müsste mich so verlieben, dass ich diese Bindungsangst aushebeln kann damit. Und dann müsste ich gleich mit der Paarberatung einsteigen. Aber da müssen wir gar nicht weiter dabei sein. Also das würde ich dann sozusagen für mich machen, weil ich müsste dann in der Situation immer gucken, wie kann ich Sachen einordnen? Warum nehme ich was persönlich? Oder warum fühle ich mich eingeengt oder so? Ja? Das müsste man wirklich mit dem Therapeuten mal besprechen. Und so ist dann praktisch, also das wäre dann mein Weg.
Aber Sie glauben, trotz dieser ganzen Erfahrungen und Analysen, die Sie gemacht haben und Beobachtungen, glauben Sie auch trotzdem noch an sowas, wie dass es die große Liebe dann auch gibt?
Na, ich glaube, es gibt verschiedene große Lieben. Aber wie gesagt, Liebe ist diese Heimat, die muss man halt pflegen, entstehen und entstehen lassen. Da muss man das wollen, da muss man feilen, das muss man modellieren, da muss man jeden Tag dran arbeiten. Und das ist. Und so muss man das sehen natürlich, die gehen, wenn man immer nur von sich selbst ausgeht. Das Liebe ist eine oder Beziehung ist eine Bewusstseinserweiterung. Wenn die gesund ist, du siehst dich auch durch die Augen eines anderen Menschen, du wirst immer gespiegelt. Das ist die absolute Weiterentwicklung. Ja. Also das ist natürlich intellektuelles Konzept jetzt, ja. Also im besten Fall, und das ist doch so eine Chance und es gibt uns so viele Möglichkeiten. Aber man darf halt nicht nur dich selbst immer sehen.
Und das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Michael Nast. Vielen Dank für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Berlin. Danke. Generation Dating Burnout ist der Titel des Buches, Untertitel Warum die Liebe scheitert, bevor sie beginnt. Piper Verlag, 304 Seiten, kosten 18 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Günther Klam aus St. Ingbert, an Jutta Groß aus Saarlouis und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche sind unsere Gäste Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger. Ihr Buch trägt den Titel True Crimeanology, Mythen, Fakten, Hintergründe. Es geht im Kern um die Frage, ob das Böse tatsächlich immer und überall ist. Es geht um die Frage der Kriminalität um uns und um wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Mein Name ist Kai Schmieding. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, schönen Sonntag. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Carsten, wem gehört der Mond eigentlich?
Na, den Amerikanern natürlich. Die haben doch da ihre Flagge in den Mondboden gesteckt.
Und meinst du, wir können den Mars besiedeln?
Na, das ist bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, oder? Oder vielleicht auch nicht. Nicht jede einfache Frage hat auch immer eine einfache Antwort.
Willkommen bei den großen Fragen in 10 Minuten. Eurem Wissenschaftspodcast, der euch jede Woche überraschende, persönliche und tiefgründige Antworten auf große Menschheitsfragen liefert.
Und jetzt, wo wir Menschen uns wieder ins Weltall wagen, um mit der Artemis-2-Mission den Mond zu erkunden, da haben wir für euch eine kleine Sonderstaffel zusammengestellt.
Wir fragen die Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer, wie gesund Astronauten eigentlich wirklich sein müssen.
Und wir haben 4 weitere spannende Fragen in petto. Was wollen wir auf dem Mond? Führen wir bald Krieg um ihn? Was nützt eigentlich Raumfahrt? Und taugt der Mars tatsächlich als zweite Erde?
Ihr glaubt, das wisst ihr eh schon? Na dann hört mal rein. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Natürlich in der ARD-Audiothek.
Und auf all euren Lieblings-Podcast-Plattformen.